Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Klaus Remme, Korrespondent im Hauptstadtstudio unserer drei Sender, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Der Mann, der sich vor allem um Fragen der Außenpolitik kümmert, aber auch zum Beispiel um die Beobachtung all der Dinge, die die FDP so treibt. Häufig zugeschaltet, auch in diese Sendung, heute live hier im Sendestudio. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Sie, hallo.
Wir sortieren die Themen dieses Tages. Der Leipziger Buchpreis wird eine Rolle spielen, genauso wie das Coronavirus. Klaus Remme, Corona ist mittlerweile dem Regierungsviertel auch buchstäblich ganz nahe gekommen, auch unter anderem durch einen infizierten Abgeordneten.
Auf jeden Fall. Wir haben eigentlich darauf gewartet. Wir wussten eigentlich, dass Berlin-Mitte, insbesondere das Regierungsviertel, davon nicht verschont bleiben wird. Gestern Abend kam dann die Meldung des ersten Abgeordneten. Schon in der vergangenen Woche, zur Sitzungswoche, hatten wir mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP gesprochen. Und da zeichnete sich schon ab, der Ältestenrat, die parlamentarischen Geschäftsführer insgesamt machen sich Gedanken, was wäre, wenn. Dieser Fall ist eingetreten. Und ich glaube, es wird gerade hinter den Türen hektisch beraten, wie man mit dieser Situation umgeht, vor allen Dingen, wenn sie sich über den Einzelfall hinaus zu einem größeren Phänomen entwickelt.
Mhm. Wir werden darüber reden, wie eben auch das Virus in diesen Alltag eingedrungen ist, in den politischen, der ja eigentlich dafür da ist, Probleme zu lösen und nicht sie selbst zu erleben. Und wir werden natürlich sprechen über das, was in der Nacht kam, die Ankündigung Donald Trumps, Europäer nicht mehr einreisen zu lassen. Darüber sprechen wir gleich. Eine große Nachricht kam in der Nacht aus den USA. Die Ankündigung des US-Präsidenten, die Ankündigung von Donald Trump, Europäer nicht mehr einreisen zu lassen als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus.
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight.
Also Freitag ab Mitternacht, Donald Trump, 30 Tage soll dieser Einreisestopp gelten für alle, die sich zuvor in Europa oder genauer gesagt im Schengen-Raum aufgehalten haben. Klaus Remme ist an meiner Seite, außenpolitischer Korrespondent im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio und ich sage noch dazu, früherer USA-Korrespondent auch unseres Senders. Man ist ja verlockt zu sagen, gerade bei Donald Trump, das ist schwer überzogen, aber vielleicht ist es auch genau richtig.
In jedem Fall ist es Trump, wie wir ihn kennen, in der Tonlage und wie er die Botschaft vermittelt, wie er versucht, Schuld von sich zu weisen, insbesondere in einer Situation, wo er in der täglichen Medienrezeption merkt, dass er als derjenige gilt, der die Situation zu Beginn in den Vereinigten Staaten unterschätzt wird. Sie sagen zu Recht, ich musste an meine Jahre denken dort in Washington, denn ich habe dort Bericht erstattet, als die Bankenkrise lostrat, 2008, Lehman Brothers. Genau das war auch mitten im Wahlkampf. John McCain und Barack Obama lagen sich in den Haaren, versuchten einen Vorteil daraus zu ziehen oder aber zumindest keinen Nachteil entstehen zu lassen durch diese Schlagzeilen, setzten für ein paar Tage, es waren dann letztendlich ein paar Tage, ihren Wahlkampf aus als Zeichen dafür, ich kümmere mich, das ist wichtig, es gibt Wichtigeres als Wahlkampf. Und ich glaube, das sind die Vorzeichen, unter denen wir die Diskussion heute auch sehen müssen.
Wenn Sie diese Vergleiche gerade schon aufmachen, Lehman Brothers, damals die Finanzkrise, die ja schon wirklich auch drastische Folgen hatten, dann auch weltweit, aber insgesamt jetzt zum Beispiel nie dazu geführt hat, dass man gesagt hat, Menschen dürfen nicht reisen. Wir haben jetzt ja eine Situation und dazu muss man ja nicht nur die USA zählen, sondern auch Österreich beispielsweise mit den Grenzen, die dicht sind Richtung Italien, mit Italien, das jetzt entschieden hat, dass Geschäfte auch geschlossen bleiben müssen, wenn sie nicht notwendig sind für den täglichen Bedarf. Ich musste bei den Vergleichsmaßstäben an den 11. September denken, an 9/11. Und dass es eigentlich seitdem nicht mehr so einen massiven Eingriff in das tägliche Leben, auch in das Weltgeschehen, auch in die Reisemöglichkeiten gab.
Ich glaube, das ist der richtigere Maßstab, insbesondere was das transatlantische Verhältnis angeht und die Zahl derer, die auch damals nicht einfach so, und wir waren ja als Berichterstatter daran interessiert, über den Atlantik zu kommen, Richtung New York, dass das eben auch heute nicht mehr möglich ist. Es hat ja gestern auch eine große Rolle gespielt und im Moment kommen die Einmeldungen ja im Minutenrhythmus, was Schließungen, auch Grenzschließungen angeht, zumindest Einschränkungen in der Pressekonferenz von Jens Spahn und Angela Merkel. Und ich habe es ehrlicherweise nicht so richtig beim Zuhören auf die Reihe gekriegt, weil ich schon einen Widerspruch darin sehe. Wenn das oberste Gebot ist, Zeit zu gewinnen, dann kann ich Politiker verstehen, die sagen, wir machen zunächst mal die Grenze dicht. Ja, natürlich hat Jens Spahn recht, das Virus kommt, wenn wir die Grenze wieder aufmachen. Mhm. Aber wenn es darum geht, Kurve flach halten, Zeit gewinnen, dann finde ich den Reflex nachvollziehbar.
Das führt uns ja sowieso zu dieser Frage deutsches Krisenmanagement. Das ist nicht schwer in der Kritik, aber es gibt doch Fragen und vor allem kommt immer wieder ein Punkt auf, der Föderalismus, die deutsche Struktur, Bund, Länder, Kommunen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Wir haben jetzt gerade, während wir sprechen, die Präsident der Minister, die Konferenz der, so rum ist es richtig, die Konferenz der Ministerpräsidenten, Angela Merkel ist da auch mit dabei. Da wird sicherlich, ich habe jetzt noch nichts gehört, aber da wird sicherlich natürlich auch was beschlossen. Aber wir merken zum Beispiel, Sie haben gesagt, Eilmeldungen, die Stadt Halle hat jetzt für sich beschlossen, die Schulen und Kitas zuzumachen. Das sieht alles sehr nach Flickenteppich aus.
Es ist ein Flickenteppich und es war wirklich unangenehm, vor allen Dingen angesichts der Größe der Herausforderungen, die niemand bestritt, wie in den letzten 3-4 Tagen es dauerte, bis die Länder ein wenig auf eine Linie verfielen. Als Markus Söder und Armin Laschet in München und Düsseldorf vor die Presse traten, da hatte ich das Gefühl, da formiert sich das so ein bisschen. Da galt Michael Müller hier in Berlin so ein wenig als Außenseiter. Das dauerte dann noch ein paar Stunden, bis er dann plötzlich auch die Vorzüge des konformen Föderalismus, so nenne ich es mal, erkannt hat.
Schön gesagt, ja.
Und Druck ausgeübt wurde. Aber wir sehen einen Flickenteppich und wir sehen natürlich auch Nachteile des Föderalismus, Infektionsschutzgesetz. Das ist etwas, das zwar als ein Bundesgesetz gilt, aber die Umsetzung den Behörden unten auf unterer Ebene obliegt. Jetzt ist Müller ganz vorne und sagt, wir brauchen Zugriffsrechte des Bundes in Situationen wie diesen. Ich vermute, es gibt viel Gesprächsbedarf, wenn sich diese Erregungswelle ein wenig abgeflaut.
Aber möglicherweise gibt es schon nicht erst nachdem diese Erregungswelle weg ist oder abgeflaut ist, diese Frage oder auch das Bedürfnis nach so starken Momenten, starken Entscheidern, starken Männern und Frauen in der Politik. Wir haben gestern zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio über Angela Merkels Auftritt gesprochen. Ich finde ja interessant, wahrscheinlich kann man ihr anrechnen, dass sie auch in einer gewissen Zurückhaltung und Bescheidenheit denkt, warum soll ich denn etwas sagen, was auch der Bundesgesundheitsminister Ihnen sagen kann. Und gleichzeitig ist aber natürlich auch schon die Frage, ja, was hätten andere in dieser Situation gemacht? Hätten die nicht viel stärker schon das Heft des Handelns in die Hand genommen?
So ist es. Also ich glaube auch, dass das Bescheidenheitsargument kein starkes ist für eine Regierungschefin, die sehr genau weiß, welche Rolle sie ausfüllen kann und welche Rolle sie ausfüllen will. Angela Merkel ist jemand, der sich vielleicht eher zurückhält, der nicht die große, na sagen wir es mal wieder, wir haben eben über die USA gesprochen, Trösterin der Nation ist in Zeiten von Krisen, auch wenn es jetzt vielleicht des Trostes nicht so sehr bedarf, wie der Erklärung, des Verstehens. Und dass es gestern diese unangenehme Kollision einer markigen Bildschlagzeile gab und eines Merkel-Termins wenige Stunden darauf, das ist, finde ich, ein wenig bedenklich, insbesondere weil mich über die letzten Wochen, und da geht es nicht nur um Corona, ohnehin aufgeregt hat, dass es, wenn es Merkel-Meldungen gab, sie in erster Linie aus CDU-Unionsfraktionssitzungen kamen, die indirekt transportiert wurden über Quellen, die da twitterten. Das kann es nicht sein.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur an diesem Donnerstag, an dem wir erstens nicht wie geplant aus Leipzig senden von der Buchmesse, weil sie abgesagt ist wegen des Coronavirus, an dem wir auch kein offenes Studio wagen wollen. Eigentlich sind Sie ja donnerstags eingeladen, als Live-Publikum im Studio hier dabei zu sein. Das offene Studio setzen wir als Corona-Vorsichtsmaßnahme bis auf Weiteres aus. Sie alle, die Sie uns heute zuhören, werden es in Ihrem Umfeld erleben. Das Virus verändert das tägliche Leben durch viele Absagen, durch viele Veränderungen von Routinen, die wir gewohnt sind. Das gilt mittlerweile auch für das Regierungsviertel in Berlin. Klaus Remme ist mein Studiogast heute, Korrespondent im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur. Es gibt einen ersten Abgeordneten der FDP, der positiv getestet ist. Und das hat natürlich jetzt auch schon Auswirkungen auf Fragen, wie geht der Betrieb weiter?
Ja, das ist eine neue Stufe, sagen wir mal, der Eskalation. Das Thema war längst da im Bundestag, ausgelöst dadurch, dass es natürlich nicht nur die Abgeordneten sind, die über 700, sondern fast 6000 Mitarbeiter in diesem gigantischen Betrieb und die Vielzahl von Veranstaltungen legt es nahe, dass da ein Fall auftritt und Kontaktpersonen da sind. Es ist kein Zufall, dass jemand wie Karl Lauterbach als Abgeordneter oder Eva Högel, andere Rechtspolitiker der SPD, sich freiwillig in Quarantäne begeben haben. Danke. Und das wird so weitergehen. Das ist völlig klar. Und deswegen muss man darüber nachdenken, wie wird der parlamentarische Betrieb aufrechterhalten. Das ist was anderes als eine Großveranstaltung schlicht und einfach abzusagen.
Es gibt ja schon erste Konsequenzen, die man ziehen will. Zum Beispiel namentliche Abstimmung. Erstmal auszulassen, namentliche Abstimmung, weil da eben doch an diesen Urnen, die dann da vorne aufgestellt werden im Reichstag, ganz viele Menschen eng zusammenkommen.
Ja, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, naja, das werden wir auch noch anders organisieren können, als dass sich da plötzlich dann 100 die Schultern reiben. Also das, glaube ich, kriegt man noch hin. Abgesehen davon, dass es Zwänge gibt, die namentliche Abstimmungen erfordern. Ich sage nur, Bundestagsmandate, Ende März laufen Mandate aus, die müssen verlängert werden. Aber man macht sich natürlich Gedanken über den Sitzungsbetrieb. Ja? Nicht jede Woche ist Sitzungswoche, da laufen wir jetzt ab Montag auf eine in Anführungsstrichen leere Woche hinaus. Aber Abstimmungsregeln zum Beispiel, die sind wichtig. Und da kann man sich Zwischenlösungen überlegen. Solange es um wenige Abgeordnete geht, kann man sagen, na gut, wenn wir krankheitsbedingt und durch Corona 3, 4 in einer Funktion weniger haben, dann macht man ein Pairing-Angebot. Andere stimmen nicht vollzählig ab, sodass die Mehrheitsverhältnisse erhalten bleiben. Das geht alles. Das sind Notlösungen, aber ich weiß, dass längst sehr viel weiter gedacht wird. Stichwort Ausfall von ganzen Sitzungswochen, Verlagerung des Betriebs möglicherweise in die sitzungsfreie Zeit im Sommer. Dann muss geklärt werden, was muss verabschiedet werden vor der Sommerpause. All diese Dinge werden jetzt gerade besprochen.
Spüren Sie das denn auch? Also in den Straßen, in den Fluren, in der Berliner Mitte, in dem Hauptstadtbetrieb? Also hat man den Eindruck, dass da die Dinge anders, langsamer vor sich gehen.
Ja, das führt in den anderen Bereich, nämlich unsere Arbeitsweisen. Ich versuche nicht in den Fluren des Bundestages herumzulaufen, wenn ich da nicht wirklich was zu suchen habe. Die Frühbesprechung heute Morgen bei uns im Hauptstadtstudio, die hat was länger gedauert, weil wir uns gefragt haben, wie müssen wir uns umstellen? Und auch da greift wieder so eine 9-11-Parallele, weil ich kann mich an kein Datum erinnern, das so wichtig war für die Umstellung meiner Arbeit. Produzieren wir überhaupt noch? Sind wir live, weil die Lage sich so schnell verändert, dass es keinen Sinn macht, 2 Stunden vorher einen Beitrag zu produzieren. Ich möchte eigentlich morgen ein langes Interview mit Christian Lindner aufzeichnen. Auch da fragen wir uns, ist live die bessere Option? Wie nah war er dran an Hagen Reinhold, diesen Positivfall innerhalb der FDP-Fraktion? All das ist aus seiner Sicht, so wie ich höre, geklärt. Und all das sind Gedanken, von denen wir vor 2 Wochen nicht dachten, dass wir sie uns machen müssen.
Es gibt so ein schönes Begriffspaar von Sebastian Haffner, von dem Historiker, der mal von der wirklichen Wirklichkeit sprach. Also von Dingen, die nicht nur die Großkrisen sind, die irgendwo in der Ferne stattfinden. Und wahrscheinlich kann man selbst die Flüchtlingssituation-Krise dazu zählen, sicherlich die Euro-Krise, wo man immer wusste, da ist irgendwas. Aber das hatte im Zweifel mit dem eigenen Leben ganz wenig bis hin zu gar nichts zu tun. Und auf einmal merken wir, dass da alle im selben Boot sind. Und ich frage mich auch, ob das letztendlich auch in der Frage der Entscheidungsfindung, also wie Politikerinnen und Politiker zu Entscheidungen kommen, vielleicht sogar eine Auswirkung hat.
Das ist gut möglich. Ich meine, wir merken es, wenn wir uns begrüßen. Ja. Wir merken es, wenn wir nach Hause kommen. Ja, da wird das gleiche Thema weitergedreht, ob es sich nun darum handelt, dass der Partner in der Schule arbeitet oder die Kinder noch zur Schule gehen. Universitäten in Berlin haben teilweise zugemacht. Also all diese Dinge, da vermischt sich das Private und das Berufliche sehr stark.
Es gibt einige Nachrichten, Sie haben es schon gesagt, man kommt gar nicht mehr hinterher. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch die Nachricht erhalten, dass es einen weiteren Todesfall in Deutschland gibt, in Baden-Württemberg, also der 4. jetzt in Deutschland. Es gibt, das klingt dann im Verhältnis natürlich sehr viel weniger dramatisch und viel unwichtiger, aber politisch ist es schon sehr wichtig, offenbar die Entscheidung, den CDU-Parteitag zu verschieben. Der CDU-Parteitag, der Sonderparteitag, der ja eben dieses politische Vakuum, in dem wir sind, in der wichtigen deutschen Regierungspartei CDU zu lösen. Jetzt frage ich mich und ich frage Sie, ist das dann auch alles verzichtbar oder wird uns das auch politisch auf die Füße fallen, dass im Prinzip Corona alles zur Seite schiebt?
Mich wundert die Meldung ein bisschen. Ich kenne die Quelle nicht, weil ich finde es sehr unglaubwürdig, bis gestern zu sagen, das ist einfach zu früh und das habe ich eigentlich gekauft. Ich habe gedacht, 25. April. Bis dahin ist noch sehr viel Zeit. Ja, natürlich gibt es starke Anzeichen dafür, dass die Dinge sich nicht so schnell verbessern werden. Und völlig klar ist auch, dass ein Parteitag, nur weil er wichtig ist, wenn es über 1000 Leute sind, nicht plötzlich eine Ausnahmeerscheinung sein kann. Insofern kann damit gerechnet werden, wenn das jetzt bestätigt ist. Dann bin ich mir über die politischen Implikationen noch nicht ganz klar. Mir fällt eigentlich nur ein, dass Annegret Kramp-Karrenbauer schlicht länger Parteivorsitzende sein muss. Denn die Wahl eines Vorsitzenden, insbesondere andere in dieser Rangstufe und Wichtigkeit, was die Folgen angeht, durch ein, ich sag mal, schnodderig Umlageverfahren festzustellen, das scheint mir nicht möglich.
Die Quelle in dem Fall ist im Moment noch die deutsche Presseagentur, die das aus den berühmten Kreisen erfahren haben will. Werden wir sehen, ob sich das verdichtet. Aber Stichwort Politikbetrieb CDU, einer, der sich ja aus dem Rennen genommen hat, weil er gesagt hat, das ist jetzt nicht mein Momentum, war Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Und jetzt ist er eigentlich der, der in der deutschen Politik wahrscheinlich am ehesten das verkörpert, was wir gerade eben besprochen haben, nämlich, dass man das Gefühl hat, da hat jemand den Ernst der Lage begriffen, nimmt es in die Hand. Könnte interessant werden, ob sich da vielleicht auch noch mal was bewegt.
Tja, ich finde es interessant. Ich habe mir gestern gedacht, wäre diese Krise 6 Wochen früher gekommen, hätte Spahn anders entschieden? Hätte er sich zwangsläufig überlegen müssen, wenn 3 sich streiten, werde ich der unterlegene Dritte sein? Fragezeichen. Ich bin sicher, der Gedanke kommt hoch, wenn er überhaupt noch darüber dazu kommt, über was anderes nachzudenken. Aber ein bisschen Makulatur, habe ich den Eindruck.
In der Tat, er hat auch erstmal anderes zu tun. Und an dieser Stelle, ich habe es zu einem kleinen Keterum-Kensio entwickelt in meinen Moderationen. Der Appell an alle, auch die uns zuhören. Hören Sie am besten natürlich auch auf die offiziellen Stellen, auf das Robert-Koch-Institut, was all dieses angeht. Es gibt zu viele Fehlinformationen und Spekulationen, gerade auch in den sozialen Medien. Also vertrauen Sie da auf das Robert-Koch-Institut und auch die Medien, die genau diese Informationen verbreiten.
Aber das Institut empfiehlt noch keinen CDU-Vorsitzenden, oder? Das ist richtig. Oder habe ich das da? Also
ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt würde das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich auch genau diese Autorität verlieren, die ich ihm gerade beigemessen habe. Heute Morgen fand die Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger des Preises der Leipziger Buchmesse hier im Deutschlandfunk Kultur statt. Klaus Remme, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio, ist mein Gast heute jetzt mit dem Blick auf die Agenturen gerichtet, denn als Korrespondent muss man das auch immer im Blick haben und Sie werden auch danach noch gefordert sein, heute auf Dinge zu reagieren. Aber ich freue mich, dass wir sachkundigen Besuch bekommen haben. Helmut Böttiger aus der Deutschlandfunk Kultur Literaturredaktion. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe 3 Bücher vor mir, nämlich die 3 Gewinner. Das Gewinnerbuch im Bereich Sachbuch, Essayistik, Krebs fühlen, Bettina Hitzer. Dann haben wir die beste Übersetzung, Fran Ross, Roman, den sie geschrieben hat, Oreo, und der übersetzt wurde von Pieke Biermann, die dafür den Preis bekommen hat. Und der Belletristikpreis Lutz Seiler, Stern 111. Lutz Seiler hat sich direkt heute Morgen bei uns im Programm gefreut.
Wir sitzen am Frühstückstisch und haben uns sehr gefreut. Also es ist für mich ein wunderbarer Preis, umso schöner, weil er aus meiner Lieblingsstadt Leipzig kommt. Und ich danke allen, die zu diesem Preis beigetragen haben und natürlich meinem wunderbaren Verlag namens Surkamp Verlag, in dem ich seit 20 Jahren literarisch zu Hause bin.
Lutz Seiler, der Gewinner im Bereich Belletristik, Helmut Böttiger. Aber Sie haben gerade, als Sie reinkamen, gesagt, das Wichtige bei diesem Preis ist auch, schaut nicht immer nur auf die Belletristik.
Ja, das stimmt. Der Leipziger Preis, der Leipziger Buchmesse ist deswegen so schön, weil er eben auch Sachbücher und Übersetzer auszeichnet. Und das in Kategorien, die im Literaturbetrieb normalerweise gar nicht so vorkommen. Gerade Übersetzer, also das finde ich ein ganz großes Signal, dass die Leipziger das gemacht haben, weil die Übersetzer stehen immer im Schatten. Und Sachbuch ist ein sehr breites Feld. Es gibt kaum Sachbuchpreise, gerade mit so einer Publikumsresonanz. Und da ist es sehr wichtig, auch diesen Akzent zu setzen, wobei man da immer unterschiedliche Kategorien haben kann. Sachbuch ist auch ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichbar.
Okay. Ja, es gab, das muss man sowieso dazu sagen, auch in allen Kategorien gab es, Sie wissen das besser als ich, weil Sie das alles in der Hand hatten, ganz wunderbare andere Kandidatinnen und Kandidaten. Schauen wir mal auf Lutz Seiler. Mit der Entscheidung sind Sie sehr zufrieden.
Ja, da bin ich auch erleichtert, weil es gibt ja auch in der Belletristik ein bestimmtes Spannungsfeld. Und wenn man von literarischen Kategorien ausgeht, war Lutz Seiler tatsächlich das überragende Buch. Da gibt es nichts dran zu deuteln, auch wenn es natürlich immer andere Strömungen, andere Modediskurse gibt. Lutz Seiler hat tatsächlich einen Roman geschrieben, der in diesem Umbruchsjahr 1989-90 spielt, in dieser mittlerweile anarchisch verklärten Zeit, als es die DDR noch gab, aber die D-Mark noch nicht und die Grenze aber schon im Grunde offen war. Und wie er da eine literarische Fiktion drumherum gestaltet, das ist in dieser Form bisher nicht da gewesen. Er hat eine literarische Ebene, die bis in die Romantik zurückreicht. Es geht um Übergänge, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch im Privatleben, und einen sehr schönen schönen Übergang in ein poetisches Dasein. Das klingt ein bisschen abgehoben, aber wenn man das liest, merkt man, diese Form von poetischem Dasein hängt unmittelbar auch mit so einer Umbruchssituation zusammen.
Mhm. Umbruch, da gab es ja auch einen anderen Roman, nämlich von Ingo Schulze, der auch auf der Liste mit war, der jetzt nicht diesen direkten Umbruch, diese direkte Umbruchszeit in den Fokus nimmt, aber ja letztendlich die spannende Zeit, was ist eigentlich danach passiert. Hauptfigur ist da ein Antiquar und das spielt in Dresden, in dieser Stadt, die uns ja auch politisch auch immer ganz viel beschäftigt hat. Und die Hauptfigur ist da schon jemand, wo man das Gefühl hat, in der realen Welt könnte man da an eine Buchhändlerin denken und das ganze Umfeld von Uwe Tellkamp.
Ja, da haben Sie recht. Ingo Schulze war ein hochinteressanter Kandidat, also ein Zeitroman im klassischen Sinn. Da hätte ich mich auch auf jeden Fall nicht geärgert, wenn er den Preis gekriegt hätte. Es war so eine Überlegung, das ist ein Zeitroman bei Lutzeiler, kommt noch eine Dimension dazu, die Ingo Schulze in anderen Romanen hat. Hier hat er sich auf etwas verlegt, was politisch hochspannend ist, weil er so eine DDR-Biografie von innen heraus beschreibt. Und Ingo Schulze als Dresdner spricht wirklich von innen. Er kann die Mentalität dieser DDR-Kulturbürger, speziell in Dresden, wirklich von innen beschreiben. Er kennt diese Formen. Und dieser Antiquar, Norbert Paulini in diesem Roman, er entspricht eigentlich der Fiktion, die damals Uwe Tellkamp in seinem Roman Der Turm beschrieben hat. Nämlich die Fiktion, es habe ein Kulturbürgertum gegeben, das völlig jenseits der politischen Debatten steht, souverän sich darüber erhebt und immer noch die Fahne des Geistes hoch. Und diese Fiktion wird von Ingo Schulze auf wirklich raffinierte, artistisch großartige Weise von innen ausgehöhlt, weil sie hängt auch damit zusammen und hat viel mit der DDR zu tun, dass man Veränderungen scheut, dass man sich in eine Insel irgendwie doch auch in seinem Privatleben einigelt und dann nach 1989 wird alles, was diese Situation gefährdet, als bedrohlich empfunden. Und dieser schleichende Übergang von dieser sehr sympathischen, antiquarischen Existenz in Büchern leben, Bücher lesen, über Jahrhunderte Bescheid wissen, der Übergang in eine rechtsradikale Ideologie, das ist noch nie so von innen heraus beschrieben worden wie bei Ingo Schulze. Das ist von daher auch ein sehr wichtiges Buch.
Mhm. Krebs fühlen, das ist das Buch der Preisträgerin im Bereich Sachbuch, Bettina Hitzer. Ich erwähne das an dieser Stelle nochmal auch mit einem kleinen Teasing-Hinweis auf unsere Sendung 17 Uhr, Studio 9. Da werden wir ein Gespräch mit ihr führen. Ganz kurzer Blick noch auf die Übersetzung Pieke Biermann, die sich Fran Ross vorgenommen hat. Das war ja ein fast schon verloren gegangener amerikanischer Roman.
Ja, das ist eine großartige Wiederentdeckung und passt auch sehr in aktuelle zeitgenössische Diskurse, weil es geht tatsächlich um zwei Minderheitsformen, zwei Diskurse, die eigentlich jetzt im Moment immer sehr in Rede stehen, nämlich es ist eine schwarze Hauptfigur und eine jüdische Hauptfigur in den USA, also zwei Minderheiten. Und wie die Autorin das beschreibt, also gegen jegliche Form von Political Correctness verstößt, wirklich sehr frech alle Konventionen hinter sich lässt, und das ins Deutsche zu bringen, ist auch eine großartige Leistung von Pieke Biermann, weil die Sprachklaviatur ist immens. Und gerade in der jetzigen Diskussion, wo man doch sehr moralisch, rigoros manchmal Kriterien auf die Politik überträgt, ist dieser Roman, der gegen alle Normen verstößt und wirklich nicht politisch korrekt ist, aber gerade deswegen großartig und aufklärerisch, da ist es ein sehr guter Fingerzeig.
Also wenn Sie etwas hamstern sollten, gerade dann Bücher. Drei Ideen liefert der Preis der Leipziger Buchmesse. Die anderen Nominierten sind übrigens auch nach wie vor sehr gute Leseempfehlungen. Und der beste Ort, all das zu erfahren, ist unsere Website deutschlandfunkkultur.de. Eine Nachricht ist die überbracht vom Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang.
Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Das heißt, die bisherigen verfassungsfeindlichen Anhaltspunkte haben sich zur Gewissheit verdichtet.
Der Flügel innerhalb der AfD, also der Kreis, der maßgeblich von Björn Höcke bestimmt wird, kommt unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Klaus Remme, ist das ein wichtiges Signal?
Es zeigt mir zumindest, zum einen bin ich nicht überrascht, ich habe eigentlich mit dem Ergebnis gerechnet. Der Verdachtsfall, der Januar 2019 aufgemacht wurde, hat sich vollumfänglich bestätigt. Wie gesagt, für mich jetzt keine Überraschung, ob es sich ändert. Ich glaube, Thüringen und Erfurt hat gezeigt, dass das Verhältnis zur AfD, und da ist es egal, ob wir auf ein Bundesland, auf eine Partei Flügel oder aber auf den Bundestag schauen, dass das ein ongoing work project ist. Also wir lernen alle irgendwie mit dieser Partei umzugehen. Die politischen Mitbewerber im Parlament versuchen sie natürlich so klein wie möglich zu halten. Da gab es von Beginn der Legislaturperiode an unterschiedliche Formen. Die einen haben gedacht, wir nehmen sie in die Pflicht. Die anderen sind auf ein Minimum an Kontakt gegangen. Insofern sehe ich das als weiteren Baustein.
Man könnte auch sagen, ongoing Rechtsruck innerhalb der AfD, seitdem sie gegründet wurde, dass man diese Radikalisierung sieht, die eben dann auch verkörpert wird durch bestimmte Personen.
Richtig, genau. Und Höcke ist da ein Name, Kalbitz ein anderer. Das gibt es in mehreren Bundesländern.
Ich kann gerade mal kurz einspielen, auch die Einschätzung des Verfassungsschutzpräsidenten gerade zu diesen beiden Personen.
Es ist Tatsache, dass ein signifikanter Bedeutungszuwachs der maßgeblichen Träger der extremistischen Bestrebungen im Flügel, namentlich die Protagonisten Björn Höcke und Andreas Kalbitz, gegeben ist. Beide Personen sind Rechtsextremisten,
sagt der Präsident des Verfassungsschutzes.
Das ist so, und ich glaube allerdings nicht, dass diese Partei, und wir hören ja die ersten Reaktionen aus Thüringen, institutionalisierte Gesinnungsschnüffelei als Reaktion der AfD auf das, was Haldenwang da heute entschieden hat, beziehungsweise bekannt gegeben hat. Ich glaube nicht, dass es damit getan ist. Für die AfD ist diese Einschätzung ein wirkliches Problem. Da bin ich ziemlich sicher. Zum einen erleichtert es die Mittel der Überwachung, also der Observation, etwa, ich sage, Einschleusung V-Leute, Telefonüberwachung, alles nicht ohne Probleme, aber die Hürden dafür sind geringer geworden. Und auch wenn es nur eine Teilorganisation ist, haben wir hier ein offizielles Etikett. Und das kann Parteimitgliedern wie Beamten, Soldaten in der AfD nicht egal sein, die werden sicherlich heute einmal mehr nachdenken.
Meinen Sie, das wird wirken? Das ist mein großer Zweifel dabei, dass letztendlich auch in einer Anhängerschaft, in einer Wählerschaft, bei der man sich ja gerade bei den Landtagswahlen auch in Brandenburg und in Sachsen im letzten Jahr in Thüringen gewundert hat, dass diese politische Rechtsverschiebung, die die AfD nochmal vorgenommen hat, offenbar überhaupt keine Auswirkung hatte auf die Attraktivität bei Wählerinnen und Wählern. Ja. Ganz im Gegenteil.
Nein, da ist eine gehörige Resistenz. Ich glaube auch nicht, dass der Effekt durchschlagend sein wird, aber es ist mit Sicherheit kein Wettbewerbsvorteil, sondern ein Nachteil.
Ich habe den Eindruck, dass sowohl Verfassungsschutz als auch Gesetzgeber die Idee der wehrhaften Demokratie insgesamt ernster nehmen als noch vor einiger Zeit. Man könnte jetzt auch noch dazu zählen, dass heute im Bundestag ein ganzes Maßnahmenpaket verabschiedet wird. Da geht es um Hass im Netz und höhere Strafen, schnellere Verfahren, die da etabliert werden sollen. Teilen Sie den Eindruck?
Ja, also ich glaube, Haldenwang, wir haben es, ich habe jetzt das Zitat nicht wörtlich vorliegen, aber er hat es ja miteinander verbunden. Erinnert hat er gesagt, dass wir wissen, dass Rechtsextremismus in diesem Land nicht nur Menschenleben zerstört hat, sondern auch eine Demokratie. Und insofern ist Wehrhaftigkeit hier eine harte Währung in Verbindung mit diesen Worten.
Eine Nachricht dieses Tages ist die Nachricht vom Tod des FDP-Politikers Burkhard Hirsch. Wie wir heute früh erfahren haben, ist Burkhard Hirsch gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Klaus Remme ist weiter an meiner Seite, Korrespondent im Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk Kultur und dort unter anderem auch zuständig für die FDP. Herr Remme, formal betrachtet hatte Burkhard Hirsch ja keines der ganz großen Ämter in dieser Bundesrepublik. Er war Innenminister von Nordrhein-Westfalen, aber er war auf jeden Fall eine der ganz großen Stimmen des Liberalismus.
Er war zunächst mal ganz groß und das im physischen Sinne. Wenn der also bis zuletzt noch bei FDP-Parteitagen, die sind ja häufig in der Station hier in Kreuzberg, wenn er da so durch diesen dunklen Gang in das Plenum kam, dann musste man fast nicht ins Gesicht gucken, sondern es war einfach, ich will jetzt nicht sagen ein Hühner, aber doch, also für sein Alter und seinen Jahrgang ein ausgesprochen großer Mensch und in der Tat einer der letzten großen Sozialliberalen für diejenigen, die sich an die 80er Jahre erinnern können und auch an die 70er. Also es ist kein Wunder, dass Christian Lindner in einer ersten Reaktion davon sprach, mit ihm verlieren wir einen großen liberalen Verteidiger der Bürgerrechte und einen liebenswürdigen wie loyalen Ratgeber. Dieser Mann war bis zuletzt politisch im Kopf hellwach. und aktiv.
Mhm. Aber er war auch immer so etwas, aber ja, da sprechen Sie natürlich schon die unterschiedlichen Seiten an, zumindest in der politischen Beobachtung der letzten 30 Jahre, immer auch ein bisschen ein Stachel innerhalb der FDP. Immer jemand, der nicht so ganz glücklich war mit jedem Kurs, gerade in der Zeit mit der CDU.
Das stimmt, weil es ja nun einfach Zeiten gab, in denen dieser sozialliberale Flügel der Partei sehr viel stärker war, als das heute der Fall ist. Aber Jahrgang 30, ich meine, klar, die großen Ämter waren es nicht, wobei Vizepräsident des Bundestages, wenn man nicht ganz kleinschreiben. Es waren bewegte Zeiten. Gerade in den Zeiten des RAF-Terrors war er Innenminister in NRW. Das hat er alles sehr nah mitbekommen. Aber Jahrgang 30 heißt eben auch, dass der Mann erzählen kann. Von früher. Wir haben 2016 im Deutschlandfunk ein Zeitzeugengespräch mit ihm aufgenommen. Und da hier in diesem O-Ton spricht er über eine Erinnerung an das Jahr 1941.
Ich erinnere mich, als ich eines Tages, 1941 ist das gewesen, aus der Schule nach Hause lief, an der Ecke Albrechtstraße, Friedrichplatz, stieß ich mit einer Frau zusammen, deren Gesicht ich heute noch vor mir sehe. Sie hat ein graues, langes, fahles Gesicht, graue Haare, einen langen Mantel. Und auf diesem Mantel prangte ein großer gelber Stern. Und sie hatte Angst, körperliche Angst, mit mir zusammenzuprallen, drückte sich an die Seite. Und das fiel mir auf. Und ich habe versucht rauszukriegen, was hat es mit dieser Frau auf sich? Und keiner wollte mir wirklich etwas Genaues darüber sagen. Und von da ab hatte ich das Gefühl, dass es in diesem Staat irgendetwas gibt, was verborgen wird.
Erinnerungen eines 10-11-jährigen Jungen. Ich finde, das sagt so viel auch über das politische Lebenswerk. Er hat sich eben dieser Privatsphäre verschrieben. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Grenzen gegenüber dem Staat gezogen werden und das weit über sein Ausscheiden aus dem Bundestag hinaus. Er war ja Jurist und das hat er sehr wohl eingesetzt, auch gegenüber den höchsten Gerichten. Hier haben wir einen zweiten O-Ton, der darüber erzählt.
Also da muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass mir das ziemlich schnurz ist, ziemlich egal ist, ob die mich schätzen oder nicht. Die Frage ist, ob ich noch Einfluss ausüben kann, ob sie mich fragen, was sie tun sollten. Und das geschieht. Ich habe ja nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag, das war ja 98, eine ganze Serie von Verfassungsbeschwerden federführend betrieben. Nicht nur im Bundesverfassungsgericht, auch in Thüringen, das Polizeigesetz zum Beispiel in die Luft gesprengt, dass der Lauschangriff war, der eine widerliche Bevormundung von Leuten ist, oder die Vorratsdatenspeicherung, das Nachschnüffeln des Staates hinter einzelnen Leuten. Letzte Verfahren war das Entscheidung zum Bundeskriminalamtsgesetz, wirklich eine epochemachende Entscheidung.
Also da hat er wichtige Stationen nach dem Ausscheiden aus dem Parlament selbst beschrieben.
Mhm. Ein Mann des ganz klassischen Liberalismus, der eben die Hauptbedrohung letztendlich in einem Staat sah, der zu übergrifflich ist, der zu sehr einschränkt. Das sieht man ja auch durch diese Klagen, die er da gerade aufgezählt hat. Deswegen musste ich auch gerade dran denken, über das, was wir vorher gesprochen haben. Also auch die Maßnahmen, die da jetzt mit Blick auf die AfD ergriffen werden, Hass im Internet, wo man ja das Gefühl hat, aber da hat sich auch letztendlich die Drohkulisse auch etwas verschoben.
Das stimmt. Und es ist ja auch auffällig, wie sehr die FDP in ihrem öffentlichen Image, was die Nähe zur AfD angeht. Ja, die Parteiführung wird nicht müde, diese maximale Distanz zu betonen, auch wenn diese beiden Fraktionen, ich hätte beinahe gesagt, Schulter an Schulter im Parlament sitzen. Und andererseits dann eben doch häufig der insbesondere in Medien auftauchende der Verdacht, dass die Liberalen hier in Not auf Umfragen schielen und rechte Wähler als Potenzial erkennen. Christian Lindner würde das mit Vehemenz abstreiten.
Klaus Remme war mein Gast hier in dieser Stunde, Korrespondent im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Ganz herzlichen Dank für
Gerne,
Ihre Zeit.
Hat Spaß gemacht.
Und jetzt geht's weiter mit der Berichterstattung.
So ist das.
Also, bis demnächst.
Ciao.